weiß natürlich, wie ich innerhalb des Systems Bundeswehr, wie ich da auftrete und wer ich bin und wie ich wirke, wenn ich halt jetzt nicht Caro von nebenan bin, sondern halt Hauptmann Trotzke mit ihrer Uniform, die einen Auftrag hat.
Ja.
Ja.
Okay. Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist. Hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Mein heutiger Gast ist jemand, der Karriere und Sinn verbindet. Caro hat 2013 Abitur gemacht, kurz mit dem Jurastudium geliebäugelt und sich dann für die Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr entschieden. Statt Paragraphen folgte also erstmal Marschbefehl. Sie hat Psychologie studiert, unter anderem an der Bundeswehr-Uni in Hamburg, ein Auslandssemester an der berühmten West Point Military Academy in den USA gemacht und sich auf operative Kommunikation und Wirkungskontrolle spezialisiert. Nach mehreren Auslandseinsätzen, unter anderem in Litauen, wartet ab 2025 ihre nächste Station als Regionalanalystin für Südostasien. Willkommen im Career Club, Caro. Schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Erzähl mir mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du erstmal mit Jura angefangen hast?
Ich habe mit 17 Abitur gemacht und hatte in der Oberstufe schon 3 Jahre lang Rechtskunde. Das war so ein Wahlfach, so wie andere irgendwie Erdkunde oder so hatten, konnte ich Rechtskunde machen.
Ja.
Und fand es von Anfang an super spannend und cool. Und habe mir gedacht, mit 17 zur Bundeswehr ist irgendwie eine doofe Sache, weil man einfach nicht alles machen kann, was man mit 18 sonst machen darf. Und habe mir dann gedacht, irgendwie liegt Jura dann doch für mich, oder für mich ist das da naheliegend.
Ja.
Und habe dann in Frankfurt, das war quasi die nächstgelegene Universität vor meinem Elternhaus, mich dann erstmal eingeschrieben und studiert und habe auch wirklich Spaß in dem Studiengang gehabt und wollte aber trotzdem dann nach einem Jahr, wenn ich dann 18 bin, zur Bundeswehr. Habe mir das Jurastudium aber trotzdem so als, ich sag mal, Plan B offen gehalten. Falls ich gemerkt hätte, Bundeswehr ist überhaupt nicht meins, hätte ich ja jederzeit die Möglichkeit gehabt, wieder zurückzugehen und das Studium fortzusetzen.
Wie kam es, dass so früh eigentlich schon der Wunsch da war, zur Bundeswehr zu gehen?
Ja, das hat sich entwickelt. Ich fand genauso spannend wie Jura auch Psychologie schon immer super interessant und habe jetzt nicht das allerbeste Abitur gehabt, sodass mir klar war, okay, an einer normalen Universität werde ich so nicht in das Studium reinkommen und war dann mit Freunden auf einer Jobmesse, so wie man das in der Oberstufe ja macht, wenn man erstmal irgendwie so schaut, wo geht's hin mit mir. Und dann hat mir jemand erzählt, hey, ich habe gehört, bei der Bundeswehr kann man studieren und kriegt Geld dafür. Und die 16-jährige Caro hat sich gedacht, das klingt eigentlich nach einem ganz coolen Deal, genau. Ja. Und dann habe ich mich da informiert und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar nicht so intensiv mit der Bundeswehr auseinandergesetzt, aber habe dann über ein Karrierecenter die Möglichkeit bekommen, an einem Ostercamp teilzunehmen. Da wurden lauter interessierte Leute eingeladen in den, ich gehe davon aus, das waren in den Osterferien, einfach mal eine Woche reinzuschnuppern in den Beruf eines Soldaten. Und dann haben wir tatsächlich in der Kaserne geschlafen, haben in der Truppenküche gegessen, wir haben eine Uniform zum Anziehen bekommen und einfach an ganz vielen verschiedenen Stationen Aspekte des soldatischen Lebens kennengelernt.
Ja.
Und irgendwie hat das da angefangen, dass mich das wirklich fasziniert hat und ich gedacht habe, boah, ich könnte mir das vorstellen, in diesem Umfeld zu arbeiten.
Und wie war das für dich? Ich habe oft Menschen auch in der Beratung, die so gerade diese Umbruchsphasen oder sie merken irgendwie, es passt nicht mehr ganz so was, wofür ich mich jetzt grundsätzlich erstmal entschieden habe zu studieren und ich möchte jetzt das nächste irgendwie machen. War diese Umbruchsphase für dich sehr schwierig oder wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe ja nicht direkt mit dem Studium gestartet dann bei der Bundeswehr. Ich hatte ja erst mehr als ein Jahr lang noch militärische Ausbildung. Was ich mir von Anfang an gesagt habe, also nur für das Studium mache ich das nicht. Also Respekt an jeden, der es schafft, diese Ausbildungsabschnitte nur wegen des Studiums mitzumachen.
Ja.
Sondern ich habe mich wirklich bewusst für die Bundeswehr entschieden. Ohne das Psychologiestudium wäre ich vermutlich niemals auf die Idee gekommen.
Ja.
Und das war auch immer noch ein super cooles Studium, aber es war dann wirklich die Bundeswehr an sich und das Soldatsein an sich, was mir so Spaß gemacht hat und mich erfüllt hat. Und dieser Wechsel von dem Jurastudium zur Bundeswehr, den habe ich überhaupt nicht als beschwerlich oder so wahrgenommen. Ich hätte noch den klassischen Weg des Au-pairs in Australien natürlich mir erträumt. Aber das war mit 17 wieder eine schwierige Sache.
Hat dir das gar keine Angst gemacht? Ich meine, bei der Bundeswehr, wenn du da dich da einschreibst, schreibst du dich ja dann wahrscheinlich auch für 13 Jahre direkt ein.
Genau.
Ist das nicht auch gleichzeitig so ein bisschen Druckgefühl?
Ja, also Ich meine, man muss sagen, dass ich war zarte 17 Jahre alt, als ich mir diese Überlegung gemacht habe. Ne? Da dachte ich, okay, komm, jetzt 13 Jahre Bundeswehr, dann bin ich 30, bin mit diesem Abschnitt fertig. Das 30 ist dann das perfekte Alter, um zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe.
Ja.
Über das Soldatsein an sich, das hat mir jetzt auf jeden Fall keine Angst gemacht, nee.
Und wie war dein Umfeld da? Wie haben die darauf reagiert?
Ich war noch in der Schule, als ich mir das überlegt habe. Und in der Schule war ich immer sehr engagiert, habe viele Projekte mitgemacht. Und meine Lehrer, die konnten das teilweise gar nicht fassen. Die waren so, wie du und die Bundeswehr, wie soll das denn zusammenpassen? Weil man natürlich, wenn man an Bundeswehr denkt, erstmal dieses klassische Bild von dem Krieger im Kopf hat, der bewaffnet bis an den Hals im Krieg steht. Und ich glaube, das war ein Bild, was die Leute mit mir wenig vereinbaren konnten. Klar, meine Großeltern waren natürlich jetzt alle wenig begeistert. Es haben mich trotzdem immer alle unterstützt. Aber ich denke, die wären vermutlich entspannter gewesen, wenn ich einfach beim Jurastudium geblieben wäre.
Ja, kann ich auch irgendwo ein bisschen verstehen, muss ich sagen.
Ja.
Du hattest gesagt, bevor du bei der Bundeswehr das Studium wirklich begonnen hast, hast du erstmal die Offiziersausbildung dann gemacht, richtig?
Genau.
Wie sieht das aus? Wie lange ist das und was lernst du da genau?
Bei mir war es so, dass ich in ein sogenanntes Offizieranwärterbataillon gekommen bin. Das heißt, ich wurde nur gemeinsam mit den Leuten ausgebildet, die wie ich sich direkt zum Einstieg als Offizier beworben haben. Dann haben wir erstmal ein halbes Jahr lang, ich nenne es mal allgemein militärische Ausbildung bekommen. Also wir haben dann wirklich diese klassischen soldatischen Sachen gelernt, Umgang mit Handwaffen, Marschieren mit Gepäck, wie man sich das vorstellt, morgens um 6 aufstehen, erstmal die Stube reinigen, Anzugkontrolle, gemeinsame Mahlzeiten in der Truppenküche. Als Offiziere haben wir dann, oder als Offizieranwärter haben wir zusätzlich noch ganz viel Unterricht in politischer Bildung, in Wehrrecht, in Militärgeschichte bekommen, so dass wir da erstmal relativ breit aufgestellt waren.
Ja.
Und nach diesem halben Jahr sind wir dann an die Offizierschule gegangen, die ist in Dresden, und haben da nochmal ganz spezifisch die Ausbildung zum Offizier kennengelernt damit. Also ein bisschen weniger dieser militärische Anteil, ein bisschen mehr dieses Offiziersein. Dann habe ich den Sprachlehrgang Englisch gemacht. Da haben wir nochmal 3 Monate wirklich intensiv Englisch gelernt, aber eben auch spezifisch militärisches Englisch, weil das natürlich Begriffe sind, die man so nicht in der Schule lernt. Und wir mit der Bundeswehr natürlich im NATO-Kontext auch super international unterwegs sind und Englisch da einfach die Sprache ist, die man braucht.
Ja.
Dann habe ich noch 3 Monate ein sogenanntes Truppenpraktikum gemacht bei der operativen Kommunikation, wo ich jetzt ja auch jeden Tag arbeite. Und dann ist das Studium losgegangen.
Okay. Ach so, da hast du also schon mal so einen Einblick bekommen, worüber wir gleich nochmal sprechen, was genau das überhaupt eigentlich heißt. Was waren so die größten Learnings in der Zeit für dich? Ich stelle mir das sehr intensiv vor, diese Phase.
Ja.
Wenn man so eine Ausbildung macht. Das ist ja wirklich raus aus dem Gewohnten.
Auf jeden Fall. Also das vor allem natürlich in dem ersten halben Jahr, wo wir die allgemeinmilitärische Ausbildung hatten. Ich glaube, das größte Learning war, unsere körperlichen Grenzen oder unser Körper schafft deutlich mehr, als wir können. Hm. Und wenn du denkst, puh, das ist jetzt anstrengend, ich kann nicht mehr, da geht noch deutlich mehr. Und auch dann geht noch mehr, als du denkst. Was mich aber auf jeden Fall durch diese ganzen Ausbildungsabschnitte getragen hat, ist die Kameradschaft. Also ich merke das, wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, die nicht bei der Bundeswehr sind, diese Kameradschaft, wie wir die als Soldaten erleben, das ist ein Konstrukt, das kann man nur schwer erklären und auch nur schwer greifen. Ich habe das Glück, dass ich mit ganz vielen Kameraden, die ich wirklich vom gefühlt ersten Tag an kenne, jetzt immer noch zusammenarbeite und diese ganzen Abschnitte gemeinsam durchlaufen habe. Und das ist natürlich was total zusammenschweißt, weil wir eben nicht morgens um 8 zur Arbeit kommen und um 16 Uhr wieder nach Hause fahren, sondern halt einfach wirklich von morgens bis nicht nur abends, sondern auch nachts zusammen sind, weil wir ja auch gemeinsam in der Kaserne gelebt haben.
Ja.
Und das verbindet einfach auf eine ganz besondere Art und Weise.
Sind alle in der Bundeswehr geblieben, die auch diese Ausbildung gemacht haben mit dir damals, die Offiziersausbildung?
Nein.
Okay.
Also im ersten halben Jahr, und das war vielleicht auch das, was diese Angst vor den, oh Gott, ich habe jetzt für 13 Jahre unterschrieben, ein bisschen besser macht. Innerhalb vom ersten halben Jahr hatten wir so ein Widerrufsrecht. Das heißt, da hätte ich wirklich jederzeit von heute auf morgen sagen können, ich möchte das nicht mehr machen, ich gehe jetzt nach Hause.
Okay.
Das haben tatsächlich auch einige genutzt. Und ja, in den Jahren danach sind immer mal wieder Leute auch aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden oder haben einfach komplett andere Wege innerhalb der Bundeswehr eingeschlagen. Aber der Großteil und ich sag mal der Kern der Leute, mit denen ich immer zu tun hatte, die sind nach wie vor dabei.
Okay, ja, wie schön, dass man mit diesem, auch mit so einer Gruppe, wie du das sagst, wächst und dass auch so ein Vertrauen zwischen euch herrscht. Stell ich mir sehr, sehr schön vor. Was war das Tougheste für dich? gerade am Anfang zu lernen? Was war für dich so, wo du gemerkt hast, oh, jetzt habe ich eigentlich meine eigene Grenze hier überschritten und die durchbrochen?
Ich glaube, was die Bundeswehr auszeichnet, das ist dann einfach die Kombination von allem. Es gibt da, also natürlich lernen wir diese ganzen Sachen immer in einzelnen Ausbildungsabschnitten, wie in der Schule mit einem Stundenplan. Du machst halt 2 Stunden, lernst du eine Waffe zerlegen und zusammensetzen, dann lernst du 2 Stunden über die Hindernisbahn zu gehen und dann hast du vielleicht noch 1 Stunde Sport. Aber es gibt dann auch Durchschlageübungen, wo du einfach das alles kombinierst. Das heißt, wo du vielleicht 2, 3 Tage unterwegs bist. Das heißt, du hast Schlafmangel, du hast nicht das Essen, was du kennst, du hattest keine warme Dusche, du hast dein Gepäck dabei und dazu marschierst du noch immer weiter. Ja, das bringt dich dann halt wirklich an deine körperlichen Grenzen.
Dann hast du dich entschieden, ich möchte gern studieren. Also man macht immer die Offiziersausbildung als erstes und dann kann man sich für ein Studium entscheiden bei der Bundeswehr?
Die Entscheidung triffst du schon vorher. Also du unterschreibst quasi für dieses, ich nenne es mal 13-Jahres-Paket. Du unterzeichnest als Soldat auf Zeit 13 Jahre. Und da ist es eben genau festgelegt, dass du diese Ausbildungsabschnitte machst und dann aber auch das Studium machst. Mhm. Die Bundeswehr hat 2 eigene Universitäten in Hamburg und in München. Mhm. Da gibt es viele Studiengänge, natürlich nicht alle Studiengänge, die du an anderen Universitäten studieren kannst. Aber da kannst du dir dann mehr oder weniger einen Studiengang raussuchen. Der gehört dann einfach dazu. Und du weißt aber auch, wenn du das Studium absolviert hast, dann hast du immer noch die Jahre, die eben übrig geblieben sind von den 13. Ich glaube, es sind dann ja noch 7 Jahre gewesen oder 8 Jahre,
ja,
die eben auch dazugehören.
Ah, okay. Und wie hast du das dann erlebt, das Studium bei der Bundeswehr?
Das war auf jeden Fall dann wieder was ganz anderes. Die kleine Besonderheit zu dem Studium bei der Bundeswehr ist, dass wir nicht in Semestern studieren, sondern in Trimestern, aber trotzdem quasi den gesamten Stoff eines Semesters innerhalb von 3 Monaten erledigen.
Also ihr habt es nochmal kompakter einfach.
Genau. Das heißt aber auch, dass wir nach 4 Jahren unseren Masterabschluss haben.
Okay.
Es ist halt ein intensiveres Studium als Zivil, also dieses Bild, was man von dem zivilen Psychologiestudenten vielleicht im Kopf hat, der den ganzen Tag Zeit hat und entspannt seinen Kaffee trinkt, weiß ich nicht. Es ist bei uns ein bisschen durchgetakteter und auch die Klausurenphase findet bei uns innerhalb von 1 Woche statt. Das heißt, es kann halt sein, dass du in 1 Woche 4, 5 Klausuren schreibst an der Uni. Aber das ist okay. Mir persönlich hat das super gut getan, weil ich ja unter Zeitdruck am besten arbeiten kann und dadurch, dass das alles ein bisschen kompakter war, war natürlich auch Zeitdruck da. Ich muss aber auch sagen, dass ich während des Studiums auch mich ja quasi mit einer militärischen Arbeitsgemeinschaft beschäftigt habe und da auch relativ viel Zeit mit verbracht habe. Und es geht.
Okay. Was fandest du besser als an der, ich sag mal, normalen Ziviluni?
Also für mich war diese
kompakte Lernen.
Genau. Und einfach auch zu wissen, okay, in 4 Jahren bin ich hier durch damit.
Ja. Gab es irgendwas, was du an der klassischen Ziviluni besser fandest?
Das war einfach eine andere Art des Studierens und des Lernens. Jetzt ist natürlich ein Jurastudium auch nochmal eine besondere Art von Studium, die mit sehr viel Lernen verbunden ist. Aber so ein entspanntes Studentenleben ohne irgendwelche Verpflichtungen im Hintergrund, das ist natürlich auch nochmal was anderes, ne?
Caro, warst du von Anfang an eigentlich so diszipliniert? Es hört sich an, als ob du wirklich einfach, wenn du ein Ziel hast, du rennst drauf los und bleibst dran und ziehst es durch, bis du es erreicht hast.
Ich glaube, ich habe das schon immer in mir drin, aber habe die Möglichkeit durch die Bundeswehr bekommen, das auch so auszuleben. Also die Bundeswehr mit ihren klaren Vorgaben, ihren Vorschriften, den Regeln, dem Rahmen, den die bietet, das ist einfach jetzt die Welt, in der ich das quasi ausleben kann, dass ich eben mich so gerne in so einem ja doch strengen Rahmen bewege.
Und wie kam es dann? Du hattest das Praktikum in operativer Kommunikation gemacht. Mhm. Du musst, also bitte hol uns mal ab.
Ja.
Was genau bedeutet das?
So wie wir am Anfang in diesem Gesamtpaket dafür unterschreiben, dass wir für 13 Jahre bei der Bundeswehr sind und welches Studium wir absolvieren werden, treffen wir da auch schon die Entscheidung, in welcher Truppengattung wir das machen. Und was die meisten vielleicht schon mal gehört haben, ist sowas wie Fallschirmjäger oder Panzer. Da kann sich ja auch jeder irgendwie so ein Bild drunter vorstellen. Und ja, die operative Kommunikation habe ich auch tatsächlich erst in dem Assessment Center kennengelernt und davon zum ersten Mal gehört. Da hatte mir jemand gesagt, ja, die machen irgendwas mit Medien. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in der Schule die Schülerzeitung betreut und dachte mir, ach ja, irgendwas mit Medien, das klingt ja ganz interessant. Und habe mich da dann quasi in dieses wilde Abenteuer gestürzt. Was das so richtig bedeutet, habe ich dann auch erst in dem Truppenpraktikum kennengelernt, weil bei den ganzen anderen Abschnitten davor konnte uns das auch keiner so richtig erklären, was operative Kommunikation jetzt eigentlich genau macht.
Okay.
Mittlerweile habe ich das, glaube ich, ganz gut verstanden. Und zwar, was uns als operative Kommunikation interessiert, ist das Informationsumfeld. Das heißt, wir interessieren uns nicht dafür, was ist die Realität, sondern was wird von einer Bevölkerung als Realität wahrgenommen? Und da gibt es auch so einen Spruch, wahr ist nicht das, was die Wahrheit ist, sondern was für wahr gehalten wird.
Ja.
Und das geht jetzt vielleicht so in diesem Bereich Propaganda, Medienmanipulation und so, was ja gerade jetzt so zur Zeit des Ukraine-Krieges ja doch ab und an mal wieder hochploppt.
Ja.
Und die Fähigkeiten, die operative Kommunikation hat, ist, dass wir beispielsweise Bevölkerungsgruppen beeinflussen können mit Audio-, Video-, Printmedien oder auch im Internet über digitale Direktkommunikation. Und speziell mein Bereich, in dem ich ausgebildet bin, ich kann dann messen, wie effektiv die Maßnahmen dieser Beeinflussung waren.
Das sind aber Beeinflussungen, die die Bundeswehr dann gesteuert hat, richtig? Gib uns mal so ein bildliches Beispiel.
Also grundsätzlich beeinflussen wir auch niemanden in Deutschland.
Mhm.
Also wir reden hier wirklich von einem Einsatz, auch wenn das, was wir machen, jetzt erstmal nicht so nach Einsatz im Sinne von der Soldat, der kämpft mit seiner Waffe klingt. Aber mhm, unsere Waffe ist halt einfach das Wort und das Bild und der Ton.
Mhm.
Aber beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal an so ein Afghanistan-Szenario denken, könnte zum Beispiel ein Ziel sein, dass die Leute, die Bevölkerung weniger Waffen hat, mit denen sie zum Beispiel auf die Bundeswehr wirken könnte. Und dann wäre es unsere Aufgabe gewesen, beispielsweise ein Handzettel zu produzieren, auf dem steht, hey, gib uns doch deine Waffen ab. Für jede Waffe, die ihr abgebt, bekommt ihr, weiß ich nicht, 100 Euro.
Mhm.
Und das ist ja auch eine Beeinflussung,
okay,
wenn auch eine sehr positive Beeinflussung aus unserer Perspektive.
Ja.
Jetzt ganz platt messen könnte ich das dann, indem ich einfach gucke, okay, vor diesem Handzettel wurden 5 Waffen in der Woche abgegeben und jetzt werden 20 Waffen in der Woche abgegeben.
Ich verstehe. Okay.
Ja.
Alles klar, danke. Okay, und da messt ihr, wie hoch die Beeinflussung ist mit verschiedenen Methoden, weiß ich, ja, mit Methoden.
Doch, genau.
Richtig?
Also ich messe nicht, wie hoch die Beeinflussung ist, sondern wie effektiv die Beeinflussung war. Also ob die Ziele erreicht wurden, weswegen beeinflusst wurde. Und das machen wir mit einem Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden. Am einfachsten umzusetzen sind natürlich die Durchsuchung von sozialen Medien, also einfach die Klickzahlen auf sozialen Medienprofilen.
Mhm.
Beispielsweise, man kann die Anzahl von Demonstrationen einfach zählen. Und spannendere Tools sind natürlich auch Umfragen, Interviews, Expertengespräche, wobei die natürlich je nach Einsatzszenario deutlich schwerer umzusetzen sind.
Hast du mal in einem aktiven Kriegsszenario gearbeitet?
Das nicht. Ich war in Litauen 2-mal, aber da ist glücklicherweise ja kein Krieg in dem Sinne.
Okay.
Ja.
Wie war da der Einsatz? Wieso wurdest du nach Litauen geschickt?
Ich war da im Rahmen von Enhanced Forward Presence. Das ist der Bundeswehreinsatz zurzeit in Litauen. Die NATO hat in den letzten Jahren die Präsenz an der sogenannten NATO-Ostflanke ja deutlich verstärkt. Und wie auch der Name von dem Einsatz schon sagt, es geht vor allem darum, Präsenz zu zeigen. Wir sind hier, die NATO ist hier, wir sind als Verbündete gemeinsam fort und verstärken eben die Grenzen der NATO. Ich war da auch im Bereich der Tätigkeit der operativen Kommunikation und war da tatsächlich als Analyst eingesetzt. Das heißt, ich habe mir jeden Tag die Medien angeschaut in Litauen,
hm,
und da einfach gesehen, was für Themen sind gerade die Themen, die die Bevölkerung interessieren oder die die Bevölkerung erreichen. Am Beispiel Litauen ist es eine überschaubare Anzahl an Medien, also im Sinne von Zeitungen und deren Online-Auftritten. Tatsächlich haben wir dafür aber natürlich auch Crawler und Unterstützung durch KI.
Ja.
Ja.
Darf ich dich mal fragen, wenn die Situation, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, als du dich auch eingeschrieben hast und den Weg gegangen bist, wenn die Situation auch mit Russland und der Ukraine, wenn das damals schon so gewesen wäre, hättest du dann da dich vielleicht anders entschieden?
Ich weiß nicht, ob es mich persönlich gestoppt hätte. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dann die, ich nenne es mal, Widerstände in meiner Familie deutlich größer gewesen wären. Als ich das erste Mal in Litauen war, das war im April 2022, das heißt 2 Monate nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine. So, gerade meine Oma fand das natürlich gar nicht cool.
Ja.
Weil zu dem Zeitpunkt wusste ja auch niemand so genau, wie sich das entwickelt und ob das wirklich in der Ukraine bleibt oder ob Russland dann den nächsten Schritt geht,
ja,
und die ersten NATO-Länder angreift. Ja, und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich in so einem Umfeld oder in so einer Zeit mir überlegt hätte, zur Bundeswehr zu gehen. Ich glaube, da, ja, hätte meine Familie das echt gar nicht cool gefunden.
Du hast ja auch einen Partner. Wie hat er dazu gestanden?
Mein Mann ist tatsächlich auch Soldat,
mhm,
und den habe ich auch erst kennengelernt, als ich selber schon Soldat war.
Okay. Deswegen ist ein ganz anderes Verständnis da.
Genau. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es mit einem zivilen Partner wäre. Also mit unserem Job gehen natürlich auch irgendwie Sachen einher. Es ist nochmal ein anderes Commitment als in einer normalen Firma in der Wirtschaft, glaube ich. Mhm. Gerade so Sachen wie Arbeitszeiten, kurzfristige Abwesenheiten, auch längere Dienstreisen über 2-3 Wochen oder eben die Einsätze. Wir verstehen das innerhalb unserer Partnerschaft, weil wir es einfach selber erleben. Und wenn mein Mann mir heute sagt, hey, ich muss nächste Woche für 2 Wochen irgendwo hin, dann sage ich, okay, ich freue mich, wenn du wieder da bist, so ungefähr. Aber ich verstehe es halt. Und andersrum genauso, als ich das zweite Mal in Litauen war, bin ich da als Ersatz für jemanden hin und habe das 6 Wochen vorher erfahren, dass ich für 3 Monate jetzt nochmal in den Einsatz gehe. Aber es war okay, ich habe das natürlich zu Hause abgesprochen, aber habe da eben vollstes Verständnis für bekommen.
Und man hat da auch wahrscheinlich wenig Mitspracherecht dann, oder? Wenn man zu einem Einsatz geschickt wird, dann geht's los, richtig?
Also bei uns ist es glücklicherweise so, dass noch nicht viel mit Befehl gearbeitet werden muss, weil sich immer Leute finden, die das auch machen möchten.
Okay.
Auch ich in meinem Fall habe mich beide Male freiwillig dafür gemeldet und habe gesagt, das ist okay, ich gehe gerne. Wenn sich natürlich niemand finden sollte und keiner sagt, ich mache das jetzt, dann müsste man auch jemanden befehlen. Und dann ist das natürlich auch Teil unseres Jobs, dass wir diesem Befehl Folge leisten müssen.
Ja, okay. Ich finde das einfach so spannend, wenn du das berichtest, vor allen Dingen, wenn man diese Welt so gar nicht kennt.
Ja.
Was hast du in dieser Zeit der Ausbildung und des Studiums am meisten über dich gelernt, was dich vielleicht auch selbst überrascht hat?
Ich würde sagen, dass ich mich für echt vieles begeistern kann, auch wenn ich mich initial gar nicht dafür interessiert habe.
Ja.
Aber dass ich so in jedem Aspekt meines Berufs irgendwie auch Spaß und Erfüllung finden kann.
Also dich so selber motivieren kannst, meinst du? Oder?
Ja. Mhm. Ja, doch, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Hat sich dein Selbstbild auch so ein bisschen verändert?
Oh, ich glaube, ich habe, bevor ich zur Bundeswehr bin, mir über mein Selbstbild an sich noch nie so intensiv Gedanken gemacht.
Mhm.
Aber ich weiß natürlich, wie ich innerhalb des Systems Bundeswehr, wie ich da auftrete und wer ich bin und wie ich wirke, wenn ich halt jetzt nicht Caro von nebenan bin, sondern halt Hauptmann Trotzke mit ihrer Uniform, die einen Auftrag hat.
Ja.
Ja.
Okay. Du bist auch Mama geworden vor kurzem. Wie viele haben ja auch gerade in dieser Zeit kommen in Berührung mit auch Identitätsfragen. Was will ich jetzt eigentlich weiter machen? Man denkt ja über vieles nochmal ganz anders nach, wenn man auf einmal Mama geworden ist. Wie hast du das erlebt?
Also ich muss sagen, dass jetzt natürlich der Gedanke an längere Abwesenheiten gerade für mich noch ganz, ganz schwer vorzustellen ist. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, willst du in 6 Wochen nach Litauen gehen? Dann würde ich sagen, puh, gib mir mal bitte noch 1-2 Jahre, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. So ist jeder mal an der Reihe und es kommen ja jedes Jahr auch neue, junge, motivierte Offiziere, die dann erstmal an der Reihe sind für diese Art von Einsatz. Ja, aber es ist natürlich, es bleibt Teil des Jobs, dass wir nicht immer zu Hause sind. Jetzt fange ich ja bald wieder an zu arbeiten und habe die Möglichkeit, dass ich für die Zeiten, wo ich weg bin, weil ich zum Beispiel auf einer Tagung bin oder auf einer Fortbildung, dass mein Mann sich Urlaub nehmen kann und mit meiner Tochter einfach mitkommt. Und das erleichtert natürlich den Einstieg so ein bisschen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz werden auch wieder Zeiten kommen, wo einer von uns beiden für einen längeren Zeitraum weg sein muss. Ja, das dann, also es ist natürlich was anderes, ob du einfach deinen Partner alleine zu Hause lässt oder ob du dein Kind zu Hause lässt.
Ja, gerade wenn das Kind auch noch so klein ist, ne?
Ja.
Deine Tochter ist jetzt?
Ja.
Wie?
5 Monate.
Alt. 5 Monate, okay. Und jetzt in einem Monat gehst du wieder zur Arbeit oder wann
geht's
los? Okay. Aber dann auch wahrscheinlich in Teilzeit? Das geht.
Genau, genau.
Ja.
Und auch viel im Homeoffice. Das ist zum Glück bei der Arbeit, die ich jetzt im Moment mache, auch möglich. Also sonst hätte das nicht funktioniert.
Ja. Aber du hattest keine Frage oder so einen innerlichen Konflikt mit dir jetzt, wo du Mama geworden bist? Mit der Arbeit bei der Bundeswehr oder auch, wo will ich irgendwann mal hin?
Als ich wusste, okay, ich bin schwanger, da wird jetzt bald ein kleiner Mensch sein, der mich durchs Leben begleitet, war tatsächlich so mein erster Gedanke, oh Gott, ich habe doch noch so viele Pläne, ich wollte doch noch so viel machen, wie geht das denn jetzt alles noch?
Ja.
War auch noch in der Schwangerschaft super viel unterwegs. Ja, und jetzt versuche ich einfach die Bundeswehr, was heißt wirbt damit, aber hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Vereinbarkeit von Dienst und Familie.
Und du machst das Testing.
Und ich möchte einfach ganz fest daran glauben, dass das möglich ist. Und natürlich ist mein Beruf als Soldat was anderes als so ein 9-to-5-Job im Büro, wo ich weiß, okay, ich komme jeden Tag nach Hause und kann meine Tochter aus der Kita abholen. Und auch innerhalb der Bundeswehr geht es nicht bei jedem Job. Bei mir, wie gesagt, ich arbeite einfach am Computer. Primär, das geht. Es gibt natürlich einzelne Tage und Ausbildungsabschnitte, wo ich vielleicht mal länger da bleiben muss, wo ich mal einen Tag unterwegs bin, aber das lässt sich alles regeln. Wenn aber mein primärer Job darin bestehen würde, den ganzen Tag draußen zu sein oder beispielsweise Leute auszubilden, viel unterwegs zu sein, dann wäre das so gar nicht möglich und dann hätte ich das auch nicht machen können.
Ja, okay, verstehe ich. Ist einfach wahrscheinlich im operativen Bereich auch nochmal was anderes.
Ja.
Wie war für dich auch die Zeit in New York? Du warst ja an der West Point Military Academy.
Ich muss sagen, das war auf jeden Fall, ich war da ja als Auslandssemester während meines Studiums.
Ja.
Und ich glaube, rückblickend war das die coolste Zeit des Studiums, weil die Amerikaner tatsächlich nochmal einen ganz anderen Ausbildungsansatz haben als wir Deutschen.
Kannst du uns da so ein bisschen abholen?
Ja, also die Bundeswehr, die arbeitet mit der inneren Führung und das ist alles sehr, ich sag mal einfach platt, sehr human und sehr menschlich. Also natürlich ist es immer noch die Bundeswehr und der Ton ist vielleicht manchmal ein bisschen rauer, aber es ist trotzdem, wir sind im Jahr 2025. Bei den Amerikanern, diese Militärakademie gibt es seit dem 19. Jahrhundert und gefühlt haben sich manche Regeln noch gar nicht geändert. Und da ist so ein bisschen der Grundsatz, man muss die Leute erst brechen, um sie dann wieder aufzubauen.
Okay.
Ja.
Und das war die beste also Zeit deines Lebens.
Also vielleicht.
Was fandest du da dran so gut?
Also der kleine Vorteil, den ich hatte, ist, als ich da war, war ich schon Offizier.
Okay. Und hat es also einen anderen Rang schon.
Genau, die Kadetten, die da sind, die werden erst nach diesen 4 Jahren an der Militärakademie zum Offizier befördert.
Mhm.
Und deshalb, wir waren nicht normale Kadetten, wir waren halt die deutschen Offizier-Austauschstudenten.
Das ist okay, und so haben sie euch natürlich auch ein bisschen anders behandelt.
Genau, aber das, was ich gesagt habe, was wir bei uns an der Bundeswehr-Universität nicht mehr hatten, diese klaren zeitlichen Vorgaben, klare Stundenpläne oder so, das ist das Gegenteil. Also da hat der Tag, ich glaube, um 6 mit einem Antreten für alle gestartet und war dann bis nach dem Abendessen durchgetaktet mit, du hast deine einzelnen Unterrichtsklassen, dann hast du Mittagessen, alle 4000 Kadetten gemeinsam, dann sind nochmal Unterrichtsstunden, dann geht es zum Sport, aber auch für alle, weil alle in irgendwelchen Sportclubs sind, so wie man das auch vielleicht aus so irgendwelchen amerikanischen Highschool-Filmen kennt.
Ja.
Danach hast du dann Hausaufgaben, Hausarbeiten und da gibt es halt nicht nur am Ende des Semesters Klausuren, sondern dann gibt es auch noch Midterms und zwischendurch Leistungsüberprüfung und Hausarbeiten und also gefühlt bin ich immer erst nach Mitternacht ins Bett, um dann am nächsten Morgen wieder entsprechend früh aufzustehen. Anscheinend ist das was ich brauche, diesen Zeitdruck. Und das hat mir total Spaß gemacht.
Also du sagst, es ist einfach noch mal mehr, wie würdest du das nennen? Es ist noch mehr Disziplin und Druck einfach auch?
Ganz viel Druck. Es hat auch mal einer von den Lehrkräften da, glaube ich, gesagt, West Point ist so konzipiert, dass du mehr Arbeit hast, als du als Mensch schaffen kannst. Und der Kadett wird so quasi dahin geführt, zu lernen, für sich zu priorisieren.
Okay. Hast du das da gelernt dann?
Ja, ich habe tatsächlich auch gemerkt, okay, dadurch, dass ich in Deutschland meine Kurse schon vorgezogen hatte, hatte ich quasi keine Pflichtkurse, die ich da belegen musste, um mein Studium in Deutschland absolvieren zu können, sondern ich habe mir die Kurse rausgesucht, die mich interessieren und hatte damit aber auch, weiß ich nicht, 1, 2 Kurse weniger als die Kadetten.
Okay.
Und ich hatte schon wirklich gut zu tun. Wie gesagt, ich keine Ahnung, wie viel Hausarbeiten ich geschrieben habe und wie viel ich gelernt habe. Aber das ist für die nochmal eine ganz andere Intensität und das ist wirklich, wirklich krass. Also wer da die 4 Jahre durchsteht, das ist...
Ist es aber auch so die Universität, wo alle hinwollen, richtig? Also zumindest in den USA, also oder sie ist ja auch historisch sehr...
Genau, also wenn man als Amerikaner sagt, man war in West Point, dann hast du damit auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Standing.
Okay.
Ja.
Machen viele in den USA die militärische Laufbahn, also diese Ausbildung, Offiziersausbildung und gehen dann in die Wirtschaft oder...
Ja, das System funktioniert da ein bisschen anders. Nicht so wie wir, dass die direkt für 13 Jahre unterschreiben. Aber die unterschreiben erstmal für einen deutlich kürzeren Zeitraum und können dann immer wieder verlängern.
Okay, also spannend.
Ja.
Haben aber auch viel mehr Leute wahrscheinlich dann in den ganzen, die Truppen sind viel größer.
An der Bundeswehr-Universität sind wir keine 1.500 Leute, glaube ich. Und in West Point sind 4.000 Kadetten, also ungefähr 1.000 pro Jahrgang. Das ist schon... ordentlich, was da durchgeschleust wird.
Wie hat das alles Blick aufs Leben verändert?
Oh, mein Blick aufs Leben. Also man muss halt sagen, dadurch, dass ich seit ich 18 bin, in diesem System Bundeswehr bin.
Dass sich das auch so geschliffen hat, meinst du? Dass du
ja, also es ist halt, die Bundeswehr ist halt nicht nur ein Job, es ist halt eine Lebenseinstellung, das klingt so groß, aber es ist halt ich lebe jetzt halt einfach seit mehr als 10 Jahren in der Bundeswehr. Das hat halt so einen großen Eingriff in mein Privatleben, dass ich das, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich trennen kann. Ich glaube, was es mir auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass ich überall zu Hause sein kann. Also mir ist das total egal, ob ich in meinem Bett zu Hause, in einem Hotelbett, auf einem Feldbett oder sonst wo schlafe. Ich schlafe überall gut mittlerweile.
Okay. Ist es nur das Bett oder ist es auch der, ich sag mal, innere, so immer auf dich selbst vertrauen kannst und so, dass das auch gestärkt
ja,
ist, so
doch,
diese innere
dass ich
Halt
auf mich und meine Fähigkeiten vertrauen
ja, so.
Kann und
Entschuldige, ich habe das so ein bisschen zu romantisch gar nicht geschrieben, tut mir leid. Ja, so das meine ich aber.
Also es funktioniert am Ende alles immer irgendwie.
Wenn man die Offizierslaufbahn machen möchte, kann das jeder machen?
Also grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten. Einmal den Weg, den ich gegangen habe, dass man sich direkt bewirbt, aus dem zivilen Leben als Offizier Anwärter einzusteigen in die Bundeswehr. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du dich innerhalb der Bundeswehr bewirbst, wenn du quasi mit einer niedrigeren Laufbahn gestartet hast und dann sagst, okay, ich möchte Offizier werden. Und es gibt auch Leute, die zivil studiert haben und mit diesem Abschluss dann zur Bundeswehr gehen. Wenn du natürlich Offizier werden möchtest, dann brauchst du ein Abitur.
Okay.
In den meisten Fällen, also so wie ich das weiß, brauchst du ein Abitur. Und es werden natürlich noch andere Sachen geprüft. Der Charakter, bist du der deutschen Sprache mächtig? Hast du vielleicht eine, weiß ich nicht, kriminelle Vergangenheit? Das sind so Aspekte, die werden während des Assessment Centers geprüft. Und dann gibt es natürlich innerhalb der Bundeswehr noch einzelne Verwendungen, für die man auch nochmal spezifischere Aufnahmetests hat, die dann aber gerade auch mit körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun haben.
Und erzähl mir jetzt nochmal ganz kurz, also wir reißen das nur noch an, aber es interessiert mich dennoch, du hast schon Projekte für 25 in Südostasien.
Ja, ich werde jetzt Regionalanalyst für das Regionalteam Südostasien. Und mache dann das, was ich in Litauen auch schon gemacht habe, nämlich, dass ich mir das Informationsumfeld anschaue. Aber tatsächlich, so viel über die Tätigkeit kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht eingearbeitet bin.
Aber du bleibst am Standort trotzdem,
genau,
wo du jetzt
ich bleibe
bist.
Am Standort. Naja, und als Regionalanalyst werde ich dann regelmäßig Produkte schreiben über das, was da eben im Informationsumfeld so passiert.
Ja, Glückwunsch. Glückwunsch zum nächsten Step, zu allem, was jetzt auf dich wartet und noch kommt. Hast du dich jemals auch einsam gefühlt als Frau bei der Bundeswehr oder ging das ganz gut?
Einsam tatsächlich gar nicht, weil ich tatsächlich sowohl mit Männern als auch mit Frauen super gut zusammenarbeiten kann. Ich muss auch sagen, dass also für mich das Frausein innerhalb der Bundeswehr eigentlich nie so im Fokus stand. Ich habe auch quasi nie das Gefühl gehabt oder bekommen, dass es was Besonderes ist, Frau zu sein.
Ja.
Das heißt was Besonderes oder was Außergewöhnliches, weil es ja auch einfach, wir sind wieder im Jahr 2025, nichts Besonderes mehr ist, ne?
Ja. Man hat sich einfach als Kameraden so gesehen.
Genau, ganz genau.
Und da hat das eigentlich gar keine Rolle so gespielt.
Ja, also ich meine, klar gibt es so Sachen wie, dass es Frauen duschen und Frauen Toiletten gibt und das ist auch okay. Und da freue ich mich auch, dass wir das in Deutschland noch so machen, nicht wie in anderen Ländern, wo es komplett gemischte Duschen gibt. Aber sonst hat es einfach im Arbeitskontext, es spielt keine Rolle.
Auch, also wenn es jetzt um schweres Tragen oder irgendwie sowas geht, also um die Aufgaben zum Beispiel in Offiziersausbildung?
Wenn wir jetzt auf so einen Abschnitt zurückdenken oder auf so eine, einfach auf eine körperlich belastende Situation, du musst da als Gruppe gemeinsam durch.
Okay, ich verstehe.
Also klar, natürlich ist es meistens so, dass natürlich die Frauen die sind, die vielleicht ein bisschen leichter sind und wo 20 Kilo extra tragen natürlich mehr macht als bei einem Mann, der sowieso schon 30 Kilo mehr Startgewicht hat.
Ja.
Aber genauso gibt es auch Männer in der Gruppe, die nicht die Stärksten sind. Also jeder bringt halt einfach seine Fähigkeiten mit und dafür habe ich vielleicht, weiß ich nicht, kann ich schneller denken. Das musst du halt einfach als Gruppe dann schauen, wie du am besten durchkommst, genau.
Was würdest du einem jungen Menschen raten, der überlegt, ja, vielleicht in die Bundeswehr zu wechseln oder vielleicht auch nicht nur jemand, der von der Schule kommt, sondern der jetzt schon in der normalen Wirtschaft ist und überlegt, vielleicht wäre das eigentlich nochmal so ein Punkt. Was würdest du dem mitgeben wollen?
Auf jeden Fall mal reinschnuppern. Weil, also wie gesagt, ohne dieses Ostercamp, was ich gemacht habe, hätte ich vermutlich auch nie gedacht, dass die Bundeswehr was ist, was zu mir passt. Und ja, einfach mal an ein Karrierecenter wenden und gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Man kann auch ganz normal Praktika bei der Bundeswehr machen. Ich meine, gerade wenn man noch in der Schule ist, Girls' Day, Boys' Day, da gibt es ganz niedrigschwellige Angebote auch. Es gibt jedes Jahr den Tag der Bundeswehr. Da kann man sich das anschauen. Die Bundeswehr besteht eben aus mehr als nur Panzern und Gewehren so.
Ja, es gibt auch viel, viel mehr. Also es ist sehr viel, vielseitig auch.
Absolut, absolut.
Caro, ein Satz, der dich geprägt hat.
Man kann jeden Fehler einmal machen. Zweites Mal ist uncool. Aber.
Drittes Mal ist man bei dir raus.
Nein, Spaß. Das passiert niemandem.
War das auch irgendwie, hast du da eine Geschichte in Verbindung mit?
Man kann natürlich nicht alles wissen. Und gerade bei uns mit den ganzen Regeln und Vorschriften und so, du kannst nicht immer alles wissen. Und ich finde, es ist auch okay, dass man Sachen erst lernt und Erfahrungen sammelt.
Ja.
Und dass man eben damit auch kleine Fehler macht. Ob das jetzt, dass man eine E-Mail falsch formuliert oder man, keine Ahnung, die Uniform falsch trägt, das ist alles okay, wenn man es, wie gesagt, den Fehler nur einmal macht. Aber wenn man dann darauf hingewiesen wird oder selber merkt, oh, das habe ich falsch gemacht und das dann nochmal macht, da ist dann bei mir vorbei. Da habe ich dann auch keinen Spaß.
Na, spannend.
Ja, das macht mir auch total Spaß.
Caro, es war mir eine Freude, dich hier gehabt zu haben. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg viel, viel Erfolg und natürlich auch für deine Familie.
Dankeschön.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter Hello Career Club. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.